Willkommen bei Gen F, dem Podcast, der euch hinter die Kulissen der Modebranche führt. Kimjana und Theresa teilen ihre persönlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Generationen und sprechen mit Gästen über den spannenden Berufseinstieg in die Welt der Mode. Wir bieten Einblicke und Inspiration, um Zukunftsängste in Begeisterung zu verwandeln. Denn in der Mode gibt es nicht nur Herausforderungen, sondern auch Engel, die Prada tragen. Liebe Alex.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Podcast-Gespräch. Du machst ganz viele Fashionistas da draußen heute sehr glücklich. Denn die meistgestellteste Frage ist, wie kommt man zu einem Magazin? Wie findet man in die Fashion-Branche? Und deswegen würde ich dieses Gespräch heute so ein bisschen in drei Blöcke einteilen. Einmal dein Weg und dann habe ich Community-Fragen in Richtung Praktikum mitgebracht. Und dann dein Workload und dein Arbeitsalltag. Und dann so ein bisschen zukunftsweisend, was wir vom digitalen Journalismus erwarten können und wie wir heutzutage arbeiten.
Okay, sehr gerne.
Und die ersten drei schnellen Fragen wären, was machst du beruflich, wer bist du und zu welcher Generation gehörst du?
Okay, ich bin Alexandra Link, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin digital bei der Elle, bei Harper's Bazaar und bei Esquire. Und ich bin außerdem Head of Video von unserem Videolab bei Burda.
Ja, da finden auch wir zusammen.
Ja, genau.
Da kommt unsere Zusammenarbeit her. So, der erste Baustein, es ist ja so diese, wie steigt man ein in die Fashion-Branche und wie findet man einen Anfang? Und da kannst du uns ja mal auf deine Reise mitnehmen. Mhm. Wie hast du in die Fashion-Branche gefunden und ja, wo war der Anfang? Wie fing es an?
Also tatsächlich habe ich nach dem Abi gar nicht studiert oder was mit Fashion zu tun gehabt, sondern ich habe eine Ausbildung gemacht als Fachangestellte für Medieninformationsdienste. Das ist eine Ausbildung zur Recherchespezialistin. Und das war, glaube ich, ein guter Grundstein, eine gute Basis, um journalistisch zu arbeiten, weil ich habe zwar, es war total fachfremd, ich habe in einem Institut für pädagogische Forschung gearbeitet und hatte dann immer Rechercheaufträge von Wissenschaftlern und musste dann überall suchen und die Informationen zusammentragen. Und nach dieser Ausbildung bin ich dann zum Studieren gegangen nach Berlin und habe dort Publizistik und Kommunikationswissenschaft und Politik studiert. Und Mode war zwar auch immer tatsächlich eine Leidenschaft von mir und ich komme auch aus einer Familie, in der meine Oma und meine Mutter auch in der Mode gearbeitet haben. Ich mochte aber das Schreiben so gerne und es gab dann auch die ersten Studiengänge mit Modejournalismus, AMD und so weiter. Aber ich dachte mir dann immer so, nee, dann bin ich so eingeschränkt und ich weiß nicht, ob ich dann wirklich für immer in der Mode bleiben will. Und deswegen habe ich halt erstmal breiter studiert. Mein Fach war eigentlich auch Politik. Und dann war es aber so lustig, mein bester Freund in Berlin hat dann gemeint, so, hier, guck mal, wir müssen ja noch Praktika machen und hier gibt es ein Praktikum bei der Sleek. Das ist so ein Independent-Modemagazin in Berlin und ich so, ja, stimmt. Und er so, du magst doch Mode, geh doch mal dahin. Und das ist auch ein cooles Magazin, weil es dreht sich um Mode und um Kunst.
Witzig, ich hatte mich da auch beworben und die hatten auch mir zugesagt für 3 Monate, aber halt war gar nicht bezahlt und ich konnte es nicht machen, deswegen.
Ja, ich habe so viel unbezahlte Praktika gemacht. Zu meiner Generation gehörte das auch noch so, dass die nicht bezahlt waren. Oder war das vielleicht bezahlt?
Nee, also
ich weiß es gar nicht mehr. Naja, jedenfalls, ich war dann bei der Sleek, habe dann mein Studium fertig gemacht und wollte dann noch ein Volontariat machen, weil ich dann nochmal tiefer da einsteigen wollte. Weil während dem Studium schreibst du halt wissenschaftlich und nicht journalistisch. Und ich hatte dann irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass ich das so gut kann. Und dann habe ich mich bei der Elle beworben, weil man, das war die Voraussetzung, dass man auch bei der Burda Journalistenschule fürs Volontariat musste man ein Praktikum in einer der Zeitschriften dort machen. Und dann war ich dann bei der Elle. Und dann bin ich da auch geblieben und sollte dort das Volontariat machen. Dann kam aber die Krise, das Volontariat wurde abgesagt. Ich bin dann aber ich bin erst Assistentin geworden, dann Jungredakteurin, dann Beauty-Redakteurin und dann bin ich nochmal zu Online gewechselt und bin dann Ressortleiterin dort geworden und danach dann stellvertretende Chefredakteurin. Und dann kam ja zur Elle kam dann noch die Bazaar dazu, als die nach Deutschland kam. Und dann jetzt Esquire. Esquire ist das erste Magazin oder der erste Titel, den ich von null auf entwickelt habe. Also die Webseite gab es nicht. Ich habe sonst mal Webseiten, also Elle und Bazaar gab es schon. Ich habe sie dann übernommen, aber die Esquire, das ist mein Baby mit dem Nick zusammen.
Voll schön.
Ja, das haben wir selber aus dem Boden gestampft und ins Leben gerufen. Das ist ganz besonders.
Und von wie vielen Jahren sprechen wir dann jetzt gerade von deinem Karriereweg?
Ja, also ich bin 2007 fürs Praktikum nach München gekommen. Und ich dachte ja wirklich, naja, ich mach 4 Monate Praktikum da. Ich wollte unbedingt wieder zurück nach Berlin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Von Berlin nach München ist ja schon eine Veränderung.
Ja.
Und muss man wollen, würde ich sagen.
Ja, ich dachte auch wirklich, dass München so uncool ist. Und jetzt liebe ich es sehr. Meine Schwester wohnt ja noch in Berlin und auch viele meiner Freunde. Aber ich mag es dort gerne zu Besuch zu sein, aber ich muss da nicht mehr leben. Die Energie in München tut mir gut und ich bin jetzt auch ein bisschen aufs Land gezogen.
Ja, ich meine, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie dein Workload auch ist. Du bist ja sowieso nicht viel in München, oder?
Nein, ich bin schon recht viel unterwegs.
Sehr viel unterwegs.
Ja.
Ja, und hast du dir damals, als du das Praktikum angefangen hast, vorstellen können, dass es in diese Richtung geht? Oder gab es so Ziele, die du anstreben konntest? Oder war es einfach, du musstest adaptieren zu dem, was irgendwie auch der Markt mit sich bringt und wie sich die Strukturen verändern? Konntest du planen oder bist du mit dem Flow gegangen?
Ich konnte nicht planen. Ich wusste aber lustigerweise, als ich die Treppe hoch bin zu dieser L-Redaktion und meinen ersten Tag dort hatte, ich wusste, ich bleibe hier. Es war ein ganz komisches, ganz intensives Gefühl. Ich weiß, ich bleibe hier. Und das war wirklich auch toll, weil die L-Redaktion ist ganz besonders. Wir haben so tolle Kollegen oder ich habe so tolle Kollegen. Das sind auch teilweise Freunde geworden. Und das ist so eine sehr liebevolle Umgebung. Und das ist, glaube ich, auch nicht so besonders. Es ist sehr besonders und ich glaube, das gibt es auch nicht immer so oft. Aber ich hatte da wahnsinniges Glück. Also
ja,
Chefredakteurin ist ja mega toll.
Ich kann das bestätigen. Also ich finde, dass es irgendwie ein schönes Arbeiten ist. Also ich habe ja nicht mit allen aus der Redaktion was zu tun, hauptsächlich mit dir oder mit Pia. Da durfte ich auch schon einiges miterleben. Aber es ist irgendwie immer so diese Liebe zu diesem Magazin da. Und ich finde, das unterscheidet auch die L von anderen Magazinen, dass es immer um diese L-Leserin geht und immer so ein bisschen um eine Person da dahinter und irgendwie so die Energien und die Aura und das schwingt so mit in der Redaktion.
Ja, total. Also wir lieben ja auch alle Yoga bei uns. Wir machen ja zweimal die Woche Yoga. Wir haben tatsächlich auch eine Kollegin, mehrere Kollegen haben tatsächlich in Yoga-Ausbildungen gemacht und cool. Machen dann Yoga mit uns in der Mittagspause. Das ist ganz schön. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ich konnte nicht planen und wie gesagt, alles, was ich geplant hatte, ist ja auch über den Haufen geworfen worden. Ich habe dann kein Volontariat gemacht, sondern habe halt in der Redaktion gelernt. Ich hatte wahnsinnig tolle Mentorinnen, Verena und Franzi, die mich so gut ausgebildet haben, dass ich das halt einfach on the job gelernt habe. Und ich habe richtig viel gearbeitet. Wie gesagt, das Praktikum war unbezahlt. Ich habe dann montags bis freitags in der Redaktion gearbeitet, auch manchmal echt lang. Damals war das echt noch mehr.
Was heißt das in Zahlen gesprochen? Oder
also wenn wir so
Abgaben
hatten?
Also von 9 to 5 wird zu?
Nee, also bei Heftabgaben, das war damals Print. Ich habe da noch nicht digital gearbeitet, sondern im Printbereich. Da manchmal bei Abgaben saß ich da bis um 10 oder 11 und habe halt geschrieben. Und am Wochenende habe ich halt samstags und sonntags immer in der Gastro gearbeitet und habe gekellnert, damit ich mir dieses Praktikum leisten konnte. Aber ja, ich weiß nicht, am Ende hat es sich ausgezahlt für mich, weil ich das so sehr wollte, weil ich das so sehr liebte und das war so toll und ich wollte das alles lernen und ich bin da so gefördert worden, das war halt echt schön.
Ist es heutzutage immer noch so? Also gibt es immer noch diese geraden Wege von Praktikum bis hoch zu einer Chefredaktion? Ist das immer noch möglich? Weil das denkt man ja oft so, in der Printredaktion verändert sich so viel und gibt es ja gar nicht mehr oder Stellen werden gekürzt. Also immer so ein bisschen diese Angst, die da auf dem Markt mitschwingt, vor allem bei Einsteigerinnen. Mhm. Wie sieht das da in der Realität aus?
Klar werden Stellen gekürzt und ja, ganz ehrlich, Print ist etwas, was sich wahrscheinlich schon stark verändern wird. Wir müssen schon sagen, aber bei der L muss man schon auch sagen, dass Print wahnsinnig gut läuft. Also wir haben auch noch 12 Hefte im Jahr. Das machen ja viele andere Magazine gar nicht mehr, sondern haben das stark eingekürzt. Das ist bei uns nicht mehr so. Und vor allem mit Digitalen ist es ganz anders. Also wie zum Beispiel jetzt mit dem Videobereich, der wird gerade aufgebaut. Ich darf eine Fußballmannschaft einstellen. Das war auch noch nie so der Fall, dass ich das durfte. Und deswegen, die Sachen verändern sich, aber man muss da halt mit dem Flow gehen. Das war bei mir ja auch so. Ja, ich habe das Volo nicht machen dürfen, aber der andere Weg war, glaube ich, für mich sogar viel, viel besser, weil ich hatte ja schon das Studium, ich hatte ja schon eine Berufsausbildung gemacht. Das wäre eigentlich vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das so gelernt. Ich bin tatsächlich auch von Natur aus sehr neugierig und bin immer lustigerweise, ich mache immer, der Ausbildungsberuf war etwas, den gab es vorher noch nicht. Ich war so der erste Durchlauf. Mein Studium gab es so, also gab es schon auch so, aber in der Bachelorform gab es auch noch nicht. Ich war der erste Durchlauf und das war cool. Ich musste halt immer irgendwie mich da flexibel.
Ja, willkommen zu meiner Position. Es gab ja auch noch keinen TikTok-Kanal vorher. Genau. Und wir müssen uns da zusammen so ein bisschen durchwursteln durch die neuen Möglichkeiten, die neuen Medien. Ich glaube, das ist ein Tipp, den man mit auf den Weg geben kann, dass man eben nicht so viel planen kann und soll, weil das Leben einfach passiert, der Markt verändert sich und dass man da einfach mit dem mitschwingt, was irgendwie passiert und sich drauf einlässt und dann, ja, entwickelt sich so wie bei dir im besten Fall bis ganz weit irgendwie nach oben.
Also ich meine, es hat ja lange gedauert, ja, 2007 bis, keine Ahnung, also es hat schon eine Weile gedauert, bis ich an diese Stelle dann kam, aber der Weg dahin war total interessant und es kam ja immer was Neues dazu. Also es gab auch schon Situationen, wo ich hatte ja auch befristete Verträge am Anfang, ja. Und dann hatte ich mich auch schon woanders beworben, aber es kam immer wieder was bei Elle um die Ecke und das war toll. Und auch was vielleicht auch ein guter Tipp ist, ich wollte nicht unbedingt Beauty-Redakteurin werden tatsächlich. Ich dachte auch so, naja, ich will ja eigentlich mehr schreiben und ich habe mich mehr im Lifestyle gesehen. Und dann meinte meine Chefredakteurin so, Alex, ich weiß, Beauty ist jetzt nicht unbedingt so deine First Choice, aber ich verspreche dir, du kannst alles schreiben, was du willst. Und ich so, cool. Ich habe halt nur diese Stelle gerade frei, ja, weil das ist wirklich schon so, die Stellen gibt es halt jetzt nicht so wie Sand am Meer. Und dann habe ich das gemacht und es war halt auch so, ne? Und von dort aus ging es halt so viel weiter. Und es war auch gut, weil so im Nachhinein, ich habe halt bei Print wirklich, ich war in der Kultur, ich war bei den L-City Guides, ich habe bei der Deko mitgearbeitet, ich war dann in der Beauty. Das war toll, weil ich habe so eine Grundausbildung in der Redaktion bekommen und dann digital. Und bei digital läuft bei mir halt jetzt ja gerade alles zusammen. Alle diese Bereiche vereinen sich jetzt dort in diesem Bereich. Und es ist gut, dass ich das beim Print halt einfach so lernen konnte. Das war gut.
Ja, gerade dieses breit gefächerte ist ja auch, was journalistisches Arbeiten irgendwie bedeutet, irgendwie zu filtern und wieder zusammenzubringen zu einem Puzzle irgendwie. Da es solche Stellen nicht wie Sand am Meer gibt, meintest du ja gerade, habe ich ein paar Community-Fragen mitgebracht zum Thema Praktika zu Elle. Die erste Frage wäre, worauf wird bei einem Portfolio mit Arbeitsproben besonders geachtet und was sollte es alles enthalten?
Also eine Bewerbung für ein Praktikum sollte ein Anschreiben enthalten. Jetzt muss keine ellenlange Ausführung sein, aber so eine halbe Seite, kurz und knackig, warum man sich dort bewirbt, was man sich erwartet, was man sich wünscht und was man mitbringt an Skills. Dann auf jeden Fall einen ordentlichen Lebenslauf, wo man einfach mal lesen kann, was man bisher schon gemacht hat. Welche Skills man hat. Also vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon mal, keine Ahnung, ein bisschen Videoerfahrung mitgebracht oder schon mal irgendwo geschrieben oder manchmal vielleicht auch im Retail irgendwo gearbeitet. Das ist ja auch nicht schlecht. Also wenn man die Marken kennt, mit denen wir bei Elle einfach arbeiten, ja, unsere Anzeigenkunden, das ist ja auch ist auch nicht so schlecht. Ich habe mal jemand eingeladen tatsächlich, weil sie auf dem Oktoberfest so ein Oktoberfestzelt gemanagt hat und weil ich wusste, wenn sie das hinkriegt, schafft die alles.
Ja, das sind so diese Side-Skills. Ja. Also man unterscheidet ja auch ein bisschen zwischen Fachkompetenz und Kernkompetenz. Und Fachkompetenz kann man ja so erlernen und sich das Fach beibringen. Aber so Kernkompetenzen wie Stress aushalten, managen und Aufgaben sehen, ohne dass man die gesagt bekommt, das sind ja so Dinge, die muss man sich selber irgendwie schulen. Ja. Oder deswegen finde ich, also wenn ihr gecastet werden wollt, dann nächstes Oktoberfest Bier ausschenken. Alex ist da. Ja. denkst du, damit hast du alles abgedeckt zu der Frage?
Ja, ich denke, und vielleicht natürlich Arbeitsproben. Also wenn man sich natürlich im Text bewirbt oder in der Mode, werden natürlich Arbeitsproben ganz gut, wo man mal sehen kann, wie man schreibt oder was er für ein visuelles Verständnis hat.
Apropos Schreiben oder Video, wo gibt es denn gerade mehr Stellen?
Video.
Also digital. Journalismus, ja. Das machen wir ja am Ende noch ein bisschen. die zweite Frage war, inwiefern werden Praktikantinnen in redaktionelle Prozesse eingebunden?
Oh Gott, die werden so eingebunden. Wir brauchen die so dringend. Die sind eine wahnsinnige Stütze für uns. Je nachdem, wie sie Lust und Laune haben, werden sie halt direkt eingebunden. Also sie kriegen dann so am Anfang immer schon mal kleinere Aufgaben. die Textpraktikanten schreiben, für Text arbeiten, den Text dann zu recherchieren. Bei Online dürfen sie sowieso schon gleich mitschreiben. Sie kriegen dann eine Schulung, wie man mit dem Content-Management-System umgeht, was wir uns so erwarten. Da vergeben wir dann schnell so ein paar News, dann kommen sie so ein bisschen rein und schreiben halt so kleinere Sachen und arbeiten zu. Also da wir sehr auf sie angewiesen sind, ich glaube, so Langeweile kommt nicht auf.
Wie viele Praktikanten habt ihr denn?
Das ist unterschiedlich. Wir haben ja auch noch Volontäre und auch Austauschvolontäre, weil die auch die Redaktion wechseln. Und um mehr Einblick zu bekommen, so 2 vielleicht.
Und wie oft wechseln die dann?
Die Praktikanten?
Ja, wie oft ist da so der Durchlauf?
Genau, Praktikanten sind bei uns in der Regel Praktikantinnen, die ein Pflichtpraktikum während des Studiums machen müssen. Also sie müssen dann schon im Studium sein. Also vor allem im Studium sein, nicht nach dem Studium, weil da dürfen wir sie gar nicht mehr als Praktikantin anstellen.
Die bürokratischen Hindernisse und Regeln, die im Weg stehen.
Das wäre zum Beispiel bei mir, also ich hätte jetzt dann gar nicht mehr, weil ich hatte ja fertig studiert und bin dann erst zum Praktikum BDL, um mich fürs Volo zu bewerben. Das wäre dann bei mir gar nicht mehr gegangen. Also es muss jetzt das Pflichtpraktikum sein, genau.
Interessant. Finde ich, sind doch schon einige Infos, die wir hier bekommen. Welche Skills sind am wichtigsten und sollte man für ein Praktikum schon mitbringen?
Wichtige Skills sind auf jeden Fall Offenheit, gut zuhören können, mitdenken, proaktiv sein. Ich habe es ganz oft, dass Praktikanten dann einfach schnell zu mir zu kommen, sich vorstellen. Also genau, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, sich überall mal vorstellen. Hi, ich bin der und der. Ich mache hier das Praktikum, das ist auch mal ganz gut. Und dann einfach sich Gedanken machen. Ich würde, wenn ich jetzt ein Praktikum machen würde, ich würde mir die L kaufen, ich würde mir die Webseite anschauen und einfach genau gucken, wie arbeiten die, was für Themen haben die denn da drin? Weil du kannst bei uns echt viel machen und mitmachen, aber es kommt darauf an, dass die Themen, die du vorschlägst, halt auch passen. Und du brauchst ein Gefühl dafür. Deswegen schau dir die Seite an, schau dir das Heft an, inhalier das, versuch so gut es geht zu verstehen und frag halt auch einfach viel. Und dann schlag Themen vor, proaktiv sein. Und sich melden, wenn man merkt, irgendwer. Ich glaube, bei mir war es auch gut, zum Beispiel, als ich noch Praktikantin da war die eine Redakteurin, der ich zuarbeiten sollte, ist krank geworden. Und dann habe ich ihre Kulturseite übernehmen müssen und musste sie texten. Und das war, alle waren halt zufrieden mit dem, was ich da abgeliefert habe. Und sie war so dankbar, weil ich ihr das halt abnehmen konnte, weil sie so krank war. Und das war, glaube ich, ein guter Pluspunkt, den ich dann damals gesammelt habe.
Ja, ich glaube auch, Proaktivität ist was ganz Wichtiges. Ja. Und im Grunde lebt ja auch ein Magazin davon, dass es gestaltet wird von Menschen, die daran Interesse haben an den Themen. Und dieses Interesse und diese Leidenschaft, die man in den Text reinfließen lässt oder in das Video, das ist ja genau das, was so ein Magazin so toll erscheinen lässt oder so diese Traumwelt auch so ein bisschen hervorruft oder das Outfit dann darstellt, was man dann auch haben will. Und das ist ja alles so, das finde ich, sieht man auch bei Pia zum Beispiel richtig gut, also der Fashion-Direktorin, wenn man der über die Schulter schaut, wie viel Leidenschaft in diese Klamotten fließt, um das auf einem Foto abzubilden. Und trotzdem heißt es ja Klamotten schleppen, organisatorisch den ganzen Tag arbeiten und hier und da alles mitzubekommen. Das ist ja auch, glaube ich, eine sehr große Herausforderung in deinem Beruf, oder? Ja. Alles zu filtern und irgendwie, weil das ist ja auch eine ganze Reizüberflutung an so einem Tag in deinem Leben als Redakteurin auf den Fashion Weeks, und das ist ja dann so ein bisschen der zweite Baustein, den wir angehen, dein Arbeitsalltag und dein Workload.
Das unterscheidet sich halt je nachdem, wo ich bin. Wenn ich ganz normal in der Redaktion bin, ist es so, dass ich stehe echt früh auf, um auch ein bisschen Zeit für mich zu haben, und mache dann erstmal so Morning-Routine irgendwie. Wenn ich auf dem Land bin, gehe ich eine Stunde erstmal spazieren und mache nichts. Und dann fange ich so um 8 an. Also Arbeitsbeginn ist tatsächlich um 9, aber ich fange eigentlich eher schon um 8 an oder manchmal halt noch ein bisschen früher, weil ich dann schon so ein paar Sachen, auf die ich mich sehr konzentrieren muss, die arbeite ich dann schon mal vor und ab. Und dann geht's los mit den ersten Konferenzen. Mein Vormittag ist dann immer mit Konferenzen gespickt. Also es gibt dann die L-Digitalkonferenz, die Bazaar-Digitalkonferenz, die Esquire-Digitalkonferenz, wo wir halt alle Themen besprechen für den Tag oder auch schon für die Woche. Dann die Videoteam-Konfi. Ja, und dann ist schon Mittag. Also ich meine, mein erster Tag, da bin ich
aber
eigentlich...
Aber alleine
mein
das schon...
Morgen, da bin ich nur in Calls.
Ja, und alleine das schon, wie managst du dein Gehirn, dich auf so verschiedene Magazine auch einzulassen? Weil, also das merke ich ja auch, da steckt schon eine andere Philosophie dahinter. Da steckt eine andere Bildauswahl dahinter, ein anderer Stil, der repräsentiert wird. Wie strukturierst du dich da?
Ich meine, klar, mit der L bin ich ja groß geworden, deswegen die kenne ich in- und auswendig. Die Bazaar ist eine große Leidenschaft von mir. Die mochte ich als Teenager schon. Da habe ich immer die britische Harper's Bazaar gekauft. Deswegen, die kenne ich auch gut. Mit Kerstin, der Chefredakteurin, arbeite ich ja auch schon ganz lange zusammen, weil die war ja auch bei uns Fashion Director bei der Elle. Und bei Esquire, da ich Esquire mit dem Nick zusammen aufgebaut habe, kenne ich das natürlich auch sehr gut. Ich weiß, was er für Ideen im Kopf hat, was er an Themen toll findet. Und ich bringe halt meine digitale Expertise da so zusammen. Und deswegen, das ist, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie kein Problem, weil ich weiß, dass alle drei Magazine sind so unterschiedlich. Und ich weiß das einfach. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, ich weiß
ja,
es einfach.
Ja, vielleicht macht dieser Unterschied es ja dann auch einfach. Also wenn sie zu nah aneinander wären, dann wäre es vielleicht sogar schwieriger. Aber das ist ja gut. Also man muss es schon einordnen, damit man halt auch sich mit den Themen nicht überschneidet. Das finde ich manchmal auch eine Herausforderung.
Also wir machen ja auch oft, dass wir Themen doppelt machen, aber wir machen sie dann immer aus einem anderen Blickwinkel, weil die L hat einen anderen Angle als die Bazaar und Esquire sowieso. Also das geht schon... wir haben halt auch sehr viele Workshops gehabt. Wer ist die Persona von Elle? Wer ist die Persona von Harper's Bazaar? Ich meine, hinter so einer Konzeption von so einer Marke steckt auch mal ganz viel Arbeit oder auch Neuerfindung. Also wir haben ja ganz oft so Mini-Relaunches, wo wir uns auch nochmal neu ausrichten mit der Elle, mit der Bazaar und so. Da gibt es immer ganz viele Workshops. Deswegen, mir ist das ganz klar, was das ist. Aber das muss es mir auch sein, weil ich muss ja meine Teams so briefen und auch neue Mitarbeiter so briefen, damit sie verstehen, was ist ein L-Thema, was ist ein Bazaar-Thema, was ist ein Esquire-Thema.
Ja, das auf der Journey befinde ich mich quasi auch.
Stimmt, haben wir ja auch ein paar Mal zusammen gemacht, ja genau.
Gerade, was vielleicht auch noch interessant ist, warum denn überhaupt solche Magazine oder warum du überhaupt in der Lage bist, drei zu betreuen, das liegt ja dann an dem Verlagshaus. Diese Struktur, die dahinter steckt. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal einen Einblick geben.
Genau, also ich bin die Digitalchefin von allen Hearst-Titeln. Also Burda hat mit Hearst ein Joint Venture eingegangen. Das heißt, wir haben halt die Lizenz, um diese Hefte machen zu dürfen auf dem deutschen Markt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe L ganz gut gemacht. Dann kam halt was Bazaar dazu. Und dann war ich tatsächlich, ich sollte nach Mailand fliegen. Und ich wusste aber auch gar nicht so richtig, warum. Aber ich dachte, wir haben halt einfach so einen Digitaltermin. Und dann auf dem Flug hieß es so, übrigens, wir wollen Esquire nach Deutschland holen. Wir wollen, dass du es machst. Und ich so, ach so, interessant. Ja, und dann hatte ich da meinen Termin und dann ging es los.
Ist es dann auch ein Vorteil, quasi eine Person da zu haben? Weil wenn du jetzt auf die Fashion Week gehst, dann wissen die Brands, dass du damit drei Hefte abdeckst. Spielt das mit rein? Ist
ja,
das wichtig?
Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so viel Power unter einem Hut, das ist natürlich selten. Ich glaube, also ich weiß, dass meine italienische Kollegin auch so, die hat so eine ähnliche Stelle wie ich.
Seid ihr im engen Austausch mit den anderen Ländern oder versucht man dann wirklich sehr auf seine Kultur und das Publikum sich zu spezialisieren oder wie sind da die Verhältnisse?
Wir kennen uns, aber wir tauschen uns jetzt auch, also wir tauschen uns so zweimal im Jahr wirklich auch aus. Wir haben jetzt auch während der Fashion Week hier in Paris, morgen ist das genau ein Lunch, wo wir uns alle treffen und erzählen, was gerade bei uns so los ist, was wir planen, was bei uns gut läuft. Wir machen manchmal auch zusammen Projekte, jetzt so zur Olympiade. Und also da arbeiten wir schon zusammen, aber jetzt nicht, dass wir uns jede Woche hören, das machen wir nicht. Und ja, also ich kann jetzt schlecht was von einer anderen Seite übernehmen. Ich finde, es passt auf den deutschen Markt dann immer nicht so richtig, weil wir dann, der ist dann doch speziell. Und ich glaube, dass jeder Markt echt speziell ist. Und das ist, wenn man gute Qualität liefern will, muss man seine Leser verstehen.
Das habe ich auch noch mal festgestellt durch die Reise mit Elle, dass es wirklich auch ja, die Märkte verschieden ticken oder durch das Arbeiten für Elle Deutschland, aber viel in Paris sein.
Genau.
Dadurch merke ich extrem, das sind andere ja. Menschen, das sind andere, die ja. nehmen Dinge gerne anders auf. Und das, wenn man so Backstage mit dabei ist oder behind the scenes bei so Fotoshootings, wenn ihr dann auch manchmal sagt, ja, das ist mega, aber das ist eher El Frankreich als El Deutschland, dann merkt man auch immer so, ah, so funktionieren die mhm. Leserinnen. Und ja. so sucht man sich dann auch ein Cover aus am Kiosk quasi.
Genau. Ja. Also, ja, Cover bei uns ist natürlich das A und O. Du hast ungefähr 3 Sekunden am Kiosk oder am Supermarkt, wo sich dann ein Leser entscheidet, dass er das Heft mitnimmt und das muss halt sitzen. Also das Bild muss toll sein, das Mädchen muss irgendwie, das Covermodel muss halt auf jeden Fall funktionieren. Die Coverlines müssen stimmen. Du musst halt innerhalb von so wenigen Sekunden jemanden überzeugen, dass er das Heft in die Hand nimmt und mitnehmen
ja,
will.
Ja, so wie bei die 3 Sekunden bei Videos.
Genau.
Wo man immer drauf gebrieft wird, die ersten 3 Sekunden müssen catchen, damit du deine Zahlen bekommst.
Ja, genau. Also ja, es ist das same. Gleiche System. Es ist das gleiche Game.
Ja. Das gleiche Game, aber hinter so einem Cover steckt auf jeden Fall sehr viel mehr Aufwand, würde ich sagen. Also bei ja. so einem Video auf jeden Fall auch, aber für Social Media, man kann sich ja auch so Vorlagen oder Templates irgendwie basteln. Aber so ein Cover, als ich da jetzt noch bei der Haute Couture mhm. Behind the Scenes dabei sein durfte, Wahnsinn. Auch wie viele Assistentinnen ja. da sind, um diesen einen perfekten Shot, dieses eine perfekte Licht hinzubekommen. Ja. Wie unterscheiden sich die Cover zwischen Elle und Harper's Bazaar?
Bei der Elle haben wir meistens oder haben wir immer Models auf dem Cover. Und bei Harper's Bazaar ist es so, dass wir auch Celebrities, Schauspielerinnen auf dem Cover mal haben. Also das wechselt immer. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Und natürlich, die Elle ist so ein bisschen zugänglicher, würde ich sagen. Und die Bazaar ist viel mehr artsy. Die hat ja auch einen sehr starken Fokus auf Zeitgeistthemen und auf Kunst und Kultur. Das macht die Elle natürlich auch, aber das ist jetzt nicht so im Fokus, wie es bei der Bazaar ist.
Also einfach auch die verschiedenen Lifestyles, die hinter der Person stecken, die das Magazin repräsentiert.
Ja.
Ja. Und dein Arbeitsalltag bei so einer Fashion Week, das mhm. ist ja natürlich auch immer sehr spannend, weil das ist ja auch was, wo nicht jeder dran teilnehmen darf, also irgendwie ja schon. Das ist mir dann auch durch Mailand und Paris so richtig aufgefallen, dass hier ja auch so Fans da stehen und schreien am Zaun. Das haben wir ja in Deutschland weniger so eine Kultur.
Ja. Das ist schon speziell.
Das war für mich auf jeden Fall neue Eindrücke. Mhm. Und ja, was hast du eine Präferenz an den Fashion Weeks? Gibt es eine, die du gerne machst und wie sieht so ein Arbeitsalltag dann aus oder so eine Arbeitswochen, so ein Workflow?
Ja, Workflow. Also ich meine, diesmal oder diese Saison war es ja auch wirklich krass, weil ich tatsächlich New York, Mailand und Paris gemacht habe. Normalerweise, also ich mache nicht immer New York, aber Mailand und Paris sind die wichtigsten Fashion Weeks für uns, weil da unsere Anzeigenkunden sind, deswegen sind wir dort. Mailand ist immer sehr stressig, weil es kürzer ist und so voll. Also wirklich, unser Schedule ist so krass getaktet, wirklich fast im Stundentakt sind wir woanders und du musst so viel reden. Ich beginne meinen Tag immer so, dass ich um 7 Uhr im Sport bin und mache so ein Hardcore-Intervalltraining bei Barry's und dann geht's los. Ja, dann haben wir entweder Shows oder halt die sogenannten Reese's. Das sind nach einer Show gibt es am nächsten Tag oder 2 Tage später gibt es ein sogenanntes Reese, wo man nochmal hingeht und sich die Kollektion aus der Nähe anschauen kann. Und dann reden wir nochmal mit den PRs, fragen ab, was so Fokus gerade ist, was Wichtiges zu wissen gibt für uns, was sie planen. Besprechen wir da auch dann kommende Projekte, wenn wir halt mit Fendi oder mit Louis Vuitton Special Projects auch machen. Oder auch wenn sie Testimonials haben, die wir für ein Shooting nehmen dürfen oder dann halt zusammen so ein Projekt umsetzen dürfen. Das passiert halt dann da. Ja, dann entweder Fashion-Shows, da bin ich dann halt dabei und mache mir Notizen, nehme was auf für Social Media. Und dann im Auto bin ich eigentlich nur noch am Handy und mache E-Mails und versuche halt meinen Arbeitsalltag, also meine Arbeit zu Hause hört ja nicht auf, die ist dann trotzdem da. Ich versuche dann meine Teams zu erreichen und meine Stellvertreterin und halt zu gucken, was wir jetzt gerade noch besprechen müssen. Das passiert ja dann alles noch so nebenbei. Das ist dann wirklich echt krass und anstrengend. Aber ja, also mein Auto ist tatsächlich dann mein fahrendes Büro während der Fashion Week. Von dort aus manage dann halt meine Teams zu Hause.
Ja, also wahnsinnig spannend, auch das immer mitzuerleben und teilweise mit dabei zu sein und auch zu sehen. Ich finde es wirklich erstaunlich auch. Und jetzt sprichst du ja so, du hast deinen Tag strukturiert und du gehst morgens zum Sport. Warst du schon immer so gut aufgestellt, dass du wusstest, was dir gut tut, um durch den Tag zu kommen? Oder gab es auch mal Phasen, wo du dachtest, das ist jetzt irgendwie mental gar nicht gesund, wie ich das mache? Oder ich komme an meine Grenzen, die Sachen auch zu verarbeiten?
Nee, das habe ich nicht, weil Sport immer ein großer Bestandteil meines Lebens auch war. Deswegen, und Sport ist ein guter Punkt. Also mit Sport kann ich wirklich gut Stress abbauen und kriege wieder einen klaren Kopf. Und ich brauche das auch und ich muss das auch jeden Tag machen. Tatsächlich, ich hatte während den Fashion Weeks immer nicht so wirklich Sport gemacht, weil ich nicht wusste, wo ich hingehen kann. Und wir hatten an den Hotels auch nicht immer irgendwie, also klar, kannst dann laufen gehen oder so. Aber das, was ich halt so gerne mache, so eher, keine Ahnung, Bar-Workout oder so ein Hit-Workout, das habe ich irgendwie nicht gefunden. Und dann hat mir Caro Dauer von Barry's erzählt und seitdem gehe ich da hin. Und das ist halt, das hilft mir total, weil das ist so anstrengend, aber das ist, danach fühlt man sich so gut. Man hat was für sich gemacht. Und das hilft mir richtig gut.
Das
Also
ist ja bei ihr, also sie bleibt sich ja auch sehr treu mit
total.
dieser Routine, weil
Genau.
das wäre quasi auch das, die nächste Frage, dieses ständig Städte wechseln, nicht zu Hause sein. Wie geht man, also da muss man so ein Typ Charakter für sein, oder?
Das musst du mögen. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt fast 4 Wochen unterwegs. Ja, das, also das ist etwas, was man, das muss man wollen. Also das ist wie für jemanden, der vielleicht Heimweh hat oder auch gerne lieber zu Hause ist oder auch halt gerne, ich habe
Nicht
halt hier,
gerne alleine in Hotelzimmern
ja,
schläft.
genau. Oder auch, ich meine, wir reden ja den ganzen Tag, ja. Es ist ja ständig, es ist ganz viel Business Talk, Small Talk, und die ganzen Eindrücke, die man hat. Oder dann, ich muss ja dann noch diesen ganzen Social Media Kram irgendwie so ein bisschen verarbeiten und bearbeiten. Das ist halt schon viel und man muss das wollen und man muss, ja, also, keine Ahnung, auch dieses ständige Koffer packen, ja. Es ist ja, ich bin eine Woche hier, ich brauche halt 2 Koffer, weil es ist jetzt Winter. Ich meine, das brauchst halt ein paar Mäntel, um hier
Ja.
irgendwie klarzukommen. Oder jetzt in dem Fall wahrscheinlich eher Gummistiefel, weil es so viel geregnet hat.
Es hat so viel
Oh, es war so
geregnet.
schrecklich. Ich war wirklich so nass mit Pia. Einmal
Ja.
wirklich aus meinen Schuhen ist das Wasser geschwappt. Das war der Wahnsinn.
Ja,
Naja.
welcome to Fashion Week.
Ja,
Also
genau,
so
ey.
glamourös ist es
Oh,
dann auch immer
nee.
nicht. Man sitzt dann bei der schönsten Show mit nassen
Nee,
Füßen.
wir mussten noch mal heim, weil es nicht ging.
Ach so.
Ja, wir waren pitch nass. Also wir mussten noch mal kurz nach Hause, bevor wir zu Victoria Beckham sind, weil sonst, wir waren wirklich triefend nass.
Das sind so,
Da war
wer
so ein
hat David
krasser
Beckham
Wetter.
in der Pfütze von euch
Ja, echt,
gesessen?
das war der Wahnsinn. Ja, also das muss man wollen. Man muss sich gut strukturieren. Man muss halt verstehen, dass es halt mehr Arbeit ist als ein normaler Redakteursalltag. Und man muss so gut damit klarkommen, so viel zu reisen, ständig mit anderen Leuten zusammen zu sein, mit unterschiedlichen Leuten zusammen zu sein, auch vielleicht nicht immer in seiner Sprache sprechen zu können, switchen zu können. Ja, das ist
Offenheit mitbringen,
ja
also
Neugierde, ja.
Müdigkeit ignorieren, würde ich
Ach
sagen,
so,
weil sie
ich
ist ja
glaube,
trotzdem da.
ja, sie ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, eine gute Sache ist für mich, ist wichtig, um so anstrengende und intensive Tage, die ich überhaupt gar nicht missen will, weil ich auch liebe, was ich hier tue. Ich glaube, deswegen kann ich das auch so gut. Morgens in Sport gehen und ich muss mittags essen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir mittags immer einen Mittags-Lunch-Termin haben mit irgendwem, aber dass wir dann wenigstens einmal sitzen und essen und in Ruhe.
Ja, sonst wird man hangry.
Sonst wird man hangry und ist man auch so, ja, dass man einmal sitzt und nicht immer so von Tür zu ja, von Show zu Show, von Tür zu Tür tingelt und irgendwie so, ja, nicht einmal in Ruhe irgendwo sich auf eine Sache konzentriert, wenn man so schnell switchen muss.
Glaubst du, es kann irgendwann hat man genug? Glaubst du, der Zeitpunkt kann irgendwann eintreffen?
Ich weiß, dass es das für andere auf jeden Fall schon gab, für andere Kollegen, Kolleginnen. Ich kann es mir bei mir noch nicht so vorstellen. Ich weiß es
Nein, ich kann
nicht.
es mir bei dir auch nicht
Nee, ich mag das
vorstellen.
dafür zu gerne, glaube ich.
Ja, aber das sieht man auch. Also die Menschen, die auch in diesen Shows sind, die leben das einfach.
Total.
Das ist einfach, die sind die Branche. Und wenn man da gerade so anfängt, manchmal hat man so das Gefühl, oh, ich gehöre da gar nicht dazu.
Klar.
Ja, und hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da das Gefühl bekommen kann, dazu zu gehören, auch wenn man vielleicht mit dem anderen Namen da sitzen darf und noch nicht mit dem eigenen?
Ich glaube, ich sitze auch Also ich fühle mich immer noch so, Kamiana.
Ja?
Ja, klar, man fühlt sich immer, also es ist immer so ein bisschen wie, wenn man gerade auf so eine neue Schule kommt. Klar kennt man jetzt viel mehr Leute und so. Und ich glaube, unser Glück ist auch natürlich, dass Pia und ich das zusammen machen dürfen, weil als Team ist das nochmal wesentlich besser als alleine. Ich glaube, das ist schon dann nochmal doppelt anstrengend. Aber ja, das ist halt auch schon speziell. Man ständig ist man irgendwie wieder in neue Situationen geworfen, die man nicht kennt, wo man niemanden kennt, wo man sich zurechtfinden muss. Das ist die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ich fühle mich Teil manchmal, manchmal auch nicht, aber es ist auch okay. Und ich bin einfach zu neugierig und liebe das halt so sehr und liebe die Mode, dass ich das schon ganz gut wegstecken kann.
Das ist auch, was mich antreibt, die Neugier und dieses, einfach dabei zu sein auch. Und irgendwie, als ich dann auch so realisiert habe, ja, man ist ja auch so Momenten ausgesetzt, die sind ja gar nicht quasi für normal, also für die Biologie des Menschen, des Nervensystems gemacht. Das ist ja von einer Show zur anderen mit lauter Musik, mit totaler Reizüberflutung. Und wenn man da einfach so ein bisschen von außen drauf schaut und dann trotzdem irgendwie halt das rauszieht, was man fürs Heft braucht oder fürs Video, dann kann man sich da so ein bisschen besser einfinden, finde ich, als diese Show. Aber das sind halt auch wir aus unserer Redaktionsbrille, würde ich sagen. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Stars und dieses ganze Geschreie und dieses ganze Viralgehen und wie hast du da irgendwie einen Take zu, wie es ist, immer so diesem redaktionellen und journalistischen gegenüber diesen viralen Momenten und den Stars heutzutage?
Ja, ich versuche sie halt auch mit einzufangen. Aber wie gesagt, da ich ja kein Fangehen habe, lässt mich das eigentlich eher kalt. Es nervt manchmal so ein bisschen, weil es so...
Also immer zu spät kommen.
Oh, beruhigt euch halt alle mal, wir kommen schon alle an. Aber ich meine, gut, vielleicht ist es halt so, wie es ist. Die Leute lieben halt dann ihre Stars und sind aufgeregt, wenn sie sie sehen und fallen fast in Ohnmacht. Aber ja, das gehört dazu. Es ist jetzt ein Teil dieser Branche und der Fashion Weeks. Das ist
würdest du sagen, da hat sich auf jeden Fall was verändert zu damals, zu heute, wer da sitzt, wie Shows aufgebaut sind und
Ja, unbedingt. Also früher waren es halt eigentlich meistens nur Redakteure, Stylisten, die sich das alles angeguckt haben und der Rest hat sich halt für die Mode gar nicht interessiert. Ja, das kam halt dann erst jetzt auch so mit den Influencern und natürlich auch mit den Celebrities, weil man halt auch als Marke gemerkt hat, wie viel mehr Impact und Reichweite man einfach generieren kann, wenn so besondere Leute einfach da sind. Und ja, ich verstehe das. Ja, ich verstehe das total.
Ich verstehe es auch. Das macht es ja auch alles spannend.
Ja.
Aber siehst du es als Konkurrenz, also dass du denkst, die Stars oder die Reichweite der Stars kann Magazinen was wegnehmen? Nein. Weil das ist ja auch so eine Angst, dass Redaktionen schließen und es gibt gar keine Printhefte mehr. Und ich glaube das gar nicht.
Also nee, ich glaube
auch, dass man davon profitiert. Und auch die Stars wollen ja trotzdem noch auf einem Cover sein. Die wollen ja auch diesen Haken von einem Magazin hinten dran haben. Also wir brauchen die brauchen uns.
Nee, es ist auch so lustig, auch mit so vielen Leuten, mit denen ich spreche, für die, also Stars, Schauspieler, was auch immer, für die ist ein Printcover oder eine Printveröffentlichung immer noch wie so eine Art Ritterschlag. Und das ist total schön. Also das freut mich auch sehr, dass das immer noch so einen Stellenwert hat. Das ist schon was Besonderes. Und deswegen, ich glaube, es wird, auch das ist wie mit, das dachten ja auch immer alle irgendwie so, dass das Fernsehen das Radio killen wird. Ist das passiert? Nein. Es lebt alles nebeneinander her. Die Sachen werden sich einfach weiterentwickeln. Und das ist auch gut so, weil wir haben so viele tolle Möglichkeiten, so viele neue Jobs, die sich einfach dadurch ergeben, dass wir halt das Digitale haben, ja. Und das ist auch spannend, das macht auch echt Spaß, weil du kannst auch da total kreativ sein, ja. Also ich glaube,
TikTok-Host werde von einem Magazin. Also hätte ich in meinem Studium ja auch nicht wissen können. Da gab es die App ja auch nicht. Deswegen ist es ja total cool, was sich daraus entwickelt und wie man das dann machen kann. Und damit wären wir eigentlich auch beim dritten Baustein, der digitale Journalismus und die Zukunft. Das klingt ja alles positiv, was wir so zusammenfassen. Und ich glaube, oder das ist auch mein Eindruck, dass es eigentlich größere oder mehr Chancen gibt, mittlerweile in der Modebranche zu arbeiten, weil die Redaktion gar nicht mehr so klein sind. Okay, die sind schon klein. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute an so einem Heft arbeiten. Das beeindruckt mich sehr. Und aber trotzdem gibt es halt eben dann andere Kanäle, andere Distributionsmöglichkeiten. Ja. Also da entwickelt sich halt total viel. Hast du da irgendwie eine Zukunftsperspektive oder eine Idee von der Zukunft vom digitalen Journalismus für die Mode?
Ich glaube, dass der digitale Journalismus noch viel stärker wird, als er es bisher schon war. Wir hatten da mal so einen kleinen Knick, aber das hat sich jetzt auch schon wieder erholt. Corona hat natürlich, so blöd diese Zeit war, auch ein bisschen geholfen, weil sich natürlich vieles ins Digitale verlagert hat. Und wir merken das auch jetzt schon, dass viele Anzeigenkunden manchmal auch aus Print rausgehen und komplett in digital reingehen. Mhm. Ja, das ist halt total verrückt irgendwie. Und ja, also das wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, wenn man es richtig macht und wenn man es qualitativ hochwertig macht, dann hat das eine absolute Chance. Und Print wird auch nie aussterben. Das wird einfach da sein und es wird das, so machen wir das ja auch bei Elle und bei Bazaar und bei Esquire. Das sind Marken, die werden 360 Grad geführt. Also von jeder Perspektive aus und auch für jede Art von Leser oder User. Ne? Klar, die Heftleser sind vielleicht ein bisschen älter als jetzt die Digital-User. Und vor allem die, oder auch
und auch gar nicht mal so. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, bin ich auch manchmal erstaunt. Also es sind auch auf der App irgendwie alle.
Ja, ja, klar. Und das ist halt irgendwie, es ist einfach schön. Und man, ich glaube, man muss das alles eher umarmen und nicht so viel Angst haben, sondern gucken, wo steckt denn da Potenzial und wie können wir eine L oder eine Bazaar oder ein Esquire so besonders und kreativ auf diesen Plattformen zeigen und inspirieren damit und auch berühren. Ja, es geht ja auch um Emotionen. Also das sind das, was die Hefte ausmacht und das sollte halt auch das Digitale einfach ausmachen. Einfach die User, die Leser inspirieren, berühren, dass sie da was lernen, dass sie was mitnehmen. Das ist mir wichtig und ich glaube, wenn man das gut hinkriegt, dann hat man da auch jede Chance.
Ja, glaube ich auch. Ich finde es auf jeden Fall auch irgendwie cool, dabei zu sein, so bei der Entwicklung. Also es ist ja irgendwie was komplett Neues und auch, dass also wir so einen Draht haben können oder du so offen bist und auch irgendwie einen an die Hand nimmst, aber auch mich sehr machen lässt. Das ist auch irgendwie, jetzt machen wir ganz offen, kriegt ihr jetzt mein Feedback-Gespräch mit? Unangenehm, aber...
Nein, alles gut. Nee, du machst das ja super. Und ich glaube auch, ich glaube nämlich tatsächlich, also ich habe es auch so erlebt, ich habe sehr viel Freiheit in meinem Bereich. Also, und das ist auch gut so, weil das ist so schnelllebig bei mir. Wenn ich jetzt noch immer meine Chefredakteurinnen hätte, oder mein Chefredakteur, der so reinquatscht, das würde mich total hemmen. Und ich meine, ich habe da halt eine super Expertise. Also finde ich, hilft halt, dass ich so viel Vertrauen entgegengebracht bekomme und einfach machen kann. Weil ich glaube, das macht die Sachen auch gut. Und ich glaube, das versuche ich auch meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern zu schenken, zu geben, dass sie sich entfalten können. Und man kann ja über alles sprechen. Ja? Also es ist wirklich, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Wenn mal was nicht so toll war, dann gibt es halt ein Feedback. Und ansonsten passt schon, also wird schon.
Und gerade auch mit dem digitalen Journalismus muss man ja auch ganz viel ausprobieren. Es ist ja ganz viel Trial and Error auch. Ja. Gerade weil man die Dinge zum ersten Mal macht, muss man dann auch gucken, was kommt gut an. Und da erfinden wir uns ja irgendwie auch immer wieder neu, welche Videos passen zu einer Plattform, welche Videos passen zu dem Magazin. Ja. Also dass man irgendwie, weil es sind ja an sich zwei Marken, die da zusammentreffen. Mhm. So diese Instagram hat eine komplette Idee von dem, was Instagram sein soll. Jetzt Zimmerservice. Alex, musst du weiter?
Nee, ich muss nur zum Zimmerservice. Die wollen wissen, ob sie bald rein können.
Drei abschließende Fragen, die ich von der Community mir aufgeschrieben habe. Und zwar, manchmal hat man das Gefühl, dass sich eine Redaktion schwer tut, Menschen einzustellen, weil eigentlich wollen ja alle diese Jobs haben, aber manchmal bleibt dann doch irgendwie eine Stelle unbesetzt. Und woran liegt das?
Erstens bewerben sich gar nicht so viele Leute auf die Stellen und manchmal bringen sie halt nicht die richtige Qualifikation mit. Da fehlt dann ein bisschen Erfahrung also wir machen es tatsächlich auch so, dass wir auch oft Probearbeiten lassen, damit ich halt auch sehen kann, ob jemand den Text halt selber geschrieben hat, also ich das oder auch wie beim Videoschneiden, dass wir sehen, dass jemand den direkt schneidet und wir wissen, wie sie das machen. Das hilft halt immer ganz gut. Aber ja, es ist wahnsinnig schwierig, gut ausgebildete, leidenschaftliche Kollegen zu finden. Tatsächlich ist gar nicht so einfach.
Interessant, weil, also ich meine, wenn wir auch Videos posten, kommt ja ganz oft so, ich will da auch arbeiten und ja. Dann, das ist doch irgendwie, ja, aber gerade diese Leidenschaft und diese Hingabe, glaube ich, ja. an den Job, weiß ja doch auch, was ist, was viel sein kann. Ja. Es ist einfach viel Information, viel Mode.
Ja, ja. Und ich glaube halt, viele denken, dass der Job so viel glamouröser ist, als er das ist und nicht jeder Redakteur bei Elf hat natürlich auch zur Fashion Week, weißt du, das muss man ja auch wissen, mhm. dass da viel aus der Redaktion einfach entsteht und dass manche Sachen auch einfach Zeit brauchen, ja. Ich bin ja auch nicht Tag 1 auf die Fashion Week gefahren, sondern ungefähr gefühlt nach 10 Jahren das erste Mal, ja. Ich habe das auch immer alles nur beobachtet und es mhm. hat eine Weile gedauert, bis es dann soweit war, dass ich auch fahren durfte und ja, das ist
das ist mit der Digitalität ein bisschen anders, dieses vor Ort sein, Handy draufhalten. Aber das, wie du auch vorhin meintest, man muss das auch wollen, man muss da stehen, man muss wollen, auf die Leute zuzugehen, sich nicht in den Vordergrund zu rücken, sondern andere vor die Kamera zu holen. Ja. Also es sind auch viele Dinge, die man einfach irgendwie bereit sein muss, abzuliefern und immer wieder aus sich rauszukommen, immer wieder.
Total.
Ja. Ja, total. Da zu stehen auch.
Ja, ja,
im total. Regen.
Und halt, wie gesagt, ich meine, das muss man ja auch wollen, dass man halt seinen normalen Alltagsjob dann während so einer Zeit auch weitermacht. Ne? Das ist ja, nur weil ich hier bin, hört mein anderer Job ja nicht auf. Mhm. Also beziehungsweise meine anderen 4 Jobs.
Ja, also es ist beeindruckend, wie viel. Denkst du manchmal, eigentlich wäre es einfacher, noch jemanden zu haben? Oder findest du, oder das dann auch manchmal schwieriger zu delegieren?
Nee, ich habe echt super Teams, muss ich ehrlich sagen. Es funktioniert mit allen so wahnsinnig gut. Sophie ist meine Stellvertreterin für Bazaar und DL. Das ist mega toll. Und ich weiß nicht, alle Redakteure sind so, Redakteurinnen sind alle so selbstständig, so leidenschaftlich. Wir haben alle so, glaube ich, den gleichen Spirit. Und ich glaube, nach solchen Leuten suchen wir auch, wenn wir jemanden suchen. Und das ist nicht so einfach. Also tatsächlich, glaube ich, diesen Spirit, ich will das, ich mache das, ich gehe auch mal die extra Meile, das ist nicht so selbstverständlich und ich glaube, ja, deswegen sucht man, das braucht man manchmal ein bisschen, bis wir jemanden gefunden haben.
Ja, ist auch interessant.
Oder, was aber auch ein großer Punkt ist, die Bezahlung ist jetzt auch nicht so mega toll, ne?
Ja, also, das ist auch ein sehr interessanter Punkt,
genau,
glaube ich.
Deswegen, also super reich wird man jetzt hier auch nicht. Ja, man muss sehr viel arbeiten und ja, am Anfang ist es halt auch, als ich, wie gesagt, ich habe jahrelang noch Gastro nebenbei gearbeitet. Mhm. Auch nach meinem Praktikum als Assistentin habe ich auch nicht so viel verdient.
Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, weil das ist vielen nicht so klar. Ja. Und dann ist man natürlich in dieser Luxuswelt, in Anführungszeichen. Mhm. Und
sieht die ganze Zeit die schönen Dinge, die man sich dann gar nicht kaufen kann, sollte. Manchmal tut man es ja trotzdem.
Genau, oh Gott, ja.
Haben wir auch manchmal das Gespräch, ja, wir gehen jetzt noch in den Laden, aber eigentlich ist es gar nicht irgendwie
im Budget.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall, das sind auch Reize, die man einordnen muss, damit man da nicht in so einen Mangel beziehungsweise auch versteht, wo die eigene Position ist.
Genau.
Und dass man selber eben nicht der eingekleidete Influencer auch ist.
Genau.
Ja, auch manchmal.
Das ist auch ein anderer Job. Also Influencer sein ist ein anderer Job als das, was wir hier machen. Und beides hat seine Berechtigung und beides ist, glaube ich, auch toll. Aber auch selbst ein Influencer, hey, das ist eine Tonne an Arbeit. Das unterschätzen,
so
glaube ich,
viel
auch
Arbeit.
Viele.
Ja. Also jetzt noch zusätzlich jedes Mal vor den Shows sich umzuziehen.
Ja.
Styling, die Organisation, die dahinter steckt, das ist
und auch das Netzwerken, das ist ja wie bei uns auch, aber auch nochmal, weil du machst es ja in Eigenregie für dich selbst, ich bewundere das sehr. Ja. Das ist kein einfacher Job.
Ich habe auch wahnsinnig Respekt davor. Ja. Auch manchmal, wenn ich dann draußen stehe und warte, bis ihr fertig seid, die Show angeschaut habt, dann bin ich ja immer draußen, meistens mit den Boyfriends.
Ja, genau.
Von den Influencerinnen und dann unterhalten wir uns auch manchmal und dann ist es auch, sage ich auch immer nur so, Hut ab, dass ihr auch immer noch da seid nach den Jahren. Und ich glaube, deswegen wird die Luft nach oben halt auch dünn und man sagt immer nur so, die haben nur überlebt, aber nein, die sind halt einfach immer noch
die
dabei.
Sind
die sind gut.
Die sind professionell, die sind gut, die wissen, was sie tun und die haben einen Plan.
Mhm.
Sonst geht's nicht.
Ja, das finde ich wird auch viel zu oft wertgeschätzt in so Gesprächen über Influencer. Also ich finde da auch, ich ziehe meinen Hut, aber allgemein vor der Industrie, wie die auch einfach funktioniert und alles aufgestellt ist. Hast du eine zusammenfassende Idee davon, wo Modejournalismus hingeht, beziehungsweise wo die Zuhörerinnen sich eine Position schaffen können, wie sie eine Positionierung als Modejournalistin auf dem Markt heutzutage erfolgreich meistern?
Ich glaube, dass man auf jeden Fall 360 Grad denken sollte. Auch wenn man vielleicht jetzt Print lieber mag als digital, sollte man beides können, weil beides ist wichtig. Und wie gesagt, wir machen die Magazine ja auch 360 Grad. Und ich glaube, das sollte man mitbringen. Ich glaube, das wird beides weiter bestehen und wird wahrscheinlich auch an Kraft gewinnen, weil Qualität sich am Ende mal auszahlt. Immer, immer, immer. Und ich glaube, wenn man was gut macht, wenn man was mit Hingabe, Leidenschaft und viel Liebe macht und vor allem Kreativität, dann zahlt sich das am Ende aus. Und ich glaube, so sollte man seinen Job auch irgendwie angehen. Ja, offen sein natürlich für Veränderungen, die kommen. Und die nächste Social-Media-Plattform wartet schon um die nächste Ecke. Und dann einfach keine Angst haben, sondern umarmen. Umarmen. Mitmachen und sich überlegen, was kann man da Kreatives draus machen?
Und auch, dass man, dass jeder seine Berechtigung in der Modebranche hat und irgendwo seinen Platz finden wird, wenn man eben diese
Ja.
ganzen Kernkompetenzen eher eigentlich auch mitbringt und halt dieses Interesse an Mode und alles, was dann zu Fachkompetenz wie Fashion History gehört oder so, das lässt sich ja in den Magazinen nachlesen
Ja, genau.
oder recherchieren, was wir als Journalisten lieben. Und dann, was ich so sehr rausholen konnte, war, dass wir ein People-Business sind. Also, dass man einfach irgendwie auf der gleichen Energie gerne zusammenarbeitet und ja, wenn so die Stimmung zwischenmenschlich stimmt, dass es dann auch positiv für das
Total.
Magazin und die Modewelt ist.
Ich glaube auch, dass wenn man mit Freundlichkeit durchs Leben läuft, einfach immer sehr viel weiterkommt und vor allem auch in dieser Branche, weil die besteht zu, keine Ahnung, 99% aus Beziehungen. Und man macht sich das Leben erstens selber leichter, wenn man nicht arrogant oder genervt durch die Welt läuft, sondern wirklich freundlich ist und auch hilfsbereit ist. Und ich glaube, das ist das A und O, weil sonst hält man das einfach nicht aus.
Ja,
Ja.
das würde ich so unterstreichen. Und ich danke dir so sehr für all den Input. Mir hat es Spaß gemacht, mich mit
Danke
dir
dir,
zu
Kimia.
unterhalten.
Mir auch.
Und ich hoffe, dass Generation Fashion da draußen ganz viel für die eigene Karriere mit rausnehmen kann.
Das
Dankeschön.
hoffe ich auch. Dankeschön, Kimiana. Bis bald.